HR Info. Das Interview.
Mit Selina Rust. Wenn jemand weiß, wie groß die Sorgen von Kindern sein können, wie einsam sie sich fühlen und wie dringend sie Liebe brauchen, dann ist das Bernd Siegelko. Der Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche erlebt seit 25 Jahren, was Kinderarmut wirklich bedeutet. Die Arche hilft den Kleinsten der Gesellschaft, die am wenigsten haben. Die, die täglich finanzielle Armut, seelische Armut oder Hunger erleben. Kinder, die ungeliebt, unbeachtet, verwahrlost oder gar vergessen sind. In der Arche finden Sie Ansprechpartner, die an Sie glauben. Es gibt Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Spielstunden und die Aufmerksamkeit, die Sie zu Hause oft nicht finden. Was passiert mit diesen Kindern jetzt, wo Hilfseinrichtungen wie die Arche wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind? Wie schwer haben es diese Kinder, die jetzt den ganzen Tag zu Hause bleiben müssen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Pastor Bernd Siegelko in HR Info, das Interview. Herr Siegelko, zu Beginn des Gesprächs möchte ich Ihnen gerne ein paar Sätze vorlesen, die Sie ganz spontan vervollständigen können. Sind Sie bereit?
Ich bin bereit.
Meine Kollegen sagen, ich bin ein Kindermagnet, weil?
Weil ich irgendwie immer Zucker in den Taschen habe und überall, wo ich bin, rennen die Kinder auf mich zu.
Mein Glaube hilft mir in dieser Zeit?
Mein Glaube hilft mir nicht nur in dieser Zeit, sondern in jeder Zeit, weil ich mit ganz vielen sehr schwierigen Situationen konfrontiert bin, die man mit normalen menschlichen Maßstäben gar nicht messen kann. Und ich habe in den letzten 25 Jahren 6 Kinder beerdigt und ohne diesen Glauben hätte ich es nicht geschafft.
Ostern war für mich dieses Jahr?
Ostern war für mich dieses Jahr sehr eigenartig, weil keine Familien, viel Traurigkeit am Telefon mit den Kindern, irgendwie hat etwas gefehlt.
Im Moment vermisse ich am meisten
die Kinder in der Arche, das bunte Treiben. Unsere Papageienvoyere ist so leise, wie sie noch nie war.
Sie beschreiben, dass Sie Ihre Kinder in der Arche vermissen. Das hat auch damit zu tun, dass Sie die Arche vor einigen Wochen wegen des Coronavirus schließen mussten. Was war das für Sie für ein Gefühl, als Sie die Türen, die sonst immer so weit für alle Kinder offen standen, dann für unbestimmte Zeit schließen mussten?
Nach 25 Jahren war das eine unglaublich große Herausforderung. Wir hatten noch einen Tag länger auf als die Schulen, um die Kinder zu informieren. Wir hatten noch unsere wöchentliche Kinderparty, damit haben wir sozusagen abgeschlossen. Dann sind die Kinder nach Hause gegangen und ich bin durch die einsame Turnhalle ganz traurig gegangen, weil ich gedacht habe, vor 25 Jahren war mein Wunsch, ein Paradies für Kinder zu schaffen und heute muss ich es abschließen.
Sie haben dann also schnell beschlossen, wenn die Kinder nicht zur Arche kommen können, dann kommt die Arche eben zu den Kindern. Geht das denn so einfach?
Naja, wir haben die Arche-Türen zugeschlossen, aber unsere Herzen weit aufgemacht. Und wir hatten ja schon vorher darüber nachgedacht, was machen wir, wenn die Arche tatsächlich zumachen muss. Und sind dann ganz schnell auf die Idee gekommen, wir gehen zu den Eltern nach Hause, bringen Lebensmittel. Wir checken nochmal ab, ob wir alle Telefonnummern haben, damit wir WhatsApp-Gruppen gründen können für die Kinder, für die Eltern, um ganz schnell diese virtuelle Arche umzusetzen. Es war eine große Herausforderung, aber es innerhalb von wenigen Stunden hat es funktioniert und wir waren sofort am nächsten Tag auch in den Familien.
Das heißt, wie muss ich mir Ihren Alltag seitdem vorstellen?
Also mein Alltag hat sich sehr verändert. Früher hat meine Arbeitszeit so etwa um 9.30 Uhr angefangen und ging so bis 19, 20 Uhr. Mittlerweile kann ich abends relativ schlecht schlafen und wache dann morgens relativ früh auf. Dann fahre ich ins Büro, bin dann meistens schon um 7 Uhr, zwischen 7 und halb 8 im Büro. Und bis die letzten Anrufe beantwortet sind, die letzten Nachrichten von den Kindern, es ist dann 23 Uhr etwa und dann falle ich todmüde ins Bett.
Wenn Sie sagen, Sie können schlecht einschlafen, liegt das an Sorgen, die Sie sich um die Kinder machen?
Naja, ich mache mir natürlich Sorgen um die Kinder. Ich mache mir Sorgen, wie es auch mit der Arche weitergeht, weil man natürlich auch, wenn man nur von Spenden lebt, Angst hat, dass die wirtschaftliche Situation dazu führt, dass dann eben Menschen nicht mehr uns so unterstützen können, wie sie es vorher gemacht haben. Aber vor allem habe ich natürlich auch Angst, dass zu Hause es eskaliert, weil natürlich häusliche Gewalt und solche Dinge können ganz schnell passieren. Weil wenn man auf engstem Raum mit so vielen Menschen lebt, dann kann mal ganz schnell alleine die Tasse, die vom Tisch fällt, dazu führen, dass eine Backpfeife kommt.
Sie hatten eben angedeutet, dass Sie die Familien besuchen, also schon auch Kontakt zu den Familien herstellen, damit Sie auch so ein Gefühl dafür kriegen, was mit den Kindern gerade passiert oder wie es ihnen geht. Wie genau laufen solche Besuche denn ab? Können Sie das konkret beschreiben?
Also wir besuchen in der Regel die Familien 1 bis 2 Mal pro Woche, also die es brauchen mit Lebensmitteln. Das heißt, wir fragen vorher den Bedarf ab, was sie brauchen und dann fahren wir zu ihnen vormittags am frühen Nachmittag hin und bringen dann die Lebensmittel. Dann gibt es einen Smalltalk an der Tür, Manchmal ist es so, dass die Kinder schon vorher schreiben, kannst du nicht ein bisschen länger bleiben, ein bisschen Zeit nehmen, damit wir uns ein bisschen länger unterhalten können. Dann stellen wir mittlerweile die Tüten oder die Kartons auf die Türschwelle, damit die Kinder nicht mehr, so wie ganz am Anfang, drüber springen und uns in die Arme nehmen, wie sie es ja gewohnt sind. Es war am Anfang schon ganz schön schwierig, den Kindern zu vermitteln, ihr dürft das jetzt nicht mehr. Da sind viele Tränen auf beiden Seiten geflossen und jetzt steht sozusagen die Mauer. Und dann nehmen sie sich dann, wenn wir gehen, die Lebensmittel und nehmen sie mit in die Wohnung und wir gehen dann wieder.
Sie haben es eben schon beschrieben, wie schwierig das für Sie ist. Sie haben ja normalerweise einen ganz engen Kontakt zu den Kindern, sehen sie ganz häufig. Und dann auf einmal ist das so eine Distanz auf einmal. Mit Sicherheitsabstand sieht man sich, man winkt sich vielleicht maximal mal zu. Spielen sich da nicht ganz herzzerreißende Szenen an solchen Haustüren ab, wenn Sie vorbeikommen?
Am Anfang war das unglaublich schwierig. Die Kinder haben geweint, weil sie eben immer wieder gesagt bekommen, halte Abstand. Auch die Eltern haben sie teilweise festgehalten. Es gab Situationen, wo ich dann im Treppenhaus die Treppen hochgekommen bin und nicht mit dem Fahrstuhl gefahren bin. Und die Kinder haben das abgepasst, sind aus der Wohnung ausgebrochen und sind dann die letzten 5, 6 Stufen runtergesprungen. Da konnte ich ja nicht aus dem Weg gehen, damit ich sie wenigstens in den Arm nehme. Das war schon ziemlich rührig und ja, es ist auf beiden Seiten sehr schwierig, wenn man das gewohnt ist, auch das Kind zum Troste, das zur Begrüßung in den Arm zu nehmen. Dann fehlt auf unserer Seite ja auch etwas, dass wir dem Kind etwas geben können, was viele Kinder unter Umständen ja gar nicht haben. Denn manche Kinder saßen noch nie auf dem Schoß ihrer Eltern.
Herr Siegelko, wir haben für jeden unserer Gäste immer eine Überraschung in unserer hr-info-Interviewbox. Sie haben mir vorher schon verraten, Sie mögen Überraschungen gerne. Da kann ich mit aushelfen diesmal. Und zwar ist das eine Box, die ich hier für Sie öffnen würde, weil Sie uns telefonisch zugeschaltet sind aus Berlin und Sie nicht selbst aufmachen können. Darf ich mal reinschauen, was da für Sie drin versteckt ist?
Ich bin gespannt.
Und zwar, ich öffne sie mal. Es ist etwas zum Anhören. Hören wir mal rein, was sich dahinter verbirgt.
Hallo Bernd, ich mag an dich, wenn du Witze erzählst. Du bringst mich zum Lachen und du bist lieb zu uns Kindern. Das gefällt mir an dir. Ich vermisse gerade die Arche und die Mitarbeiter der Arche.
Hallo Bernd, hier ist Felix. Ich finde, du bist sehr lustig. Ich vermisse die Arche sehr, weil ich dort immer mit meinen Freunden spiele.
Hallo Bernd, ich mag an dich, dass du coole Rätsel machst. Das ist toll. Du bist auch lieb zu Kindern. Ich vermisse die Arche sehr doll. Hab dich lieb. Ganz, ganz doll.
Was lösen diese Grüße in Ihnen aus?
Gut, dass Sie mich gerade nicht sehen.
Warum? Was würde ich sehen, wenn ich Sie sehen würde?
Mir laufen gerade die Tränen. Oh.
Was berührt Sie daran am meisten, wenn Sie das hören?
Naja, ist natürlich so, wir sind eigentlich eine große Familie. Und wenn man so die vertrauten Stimmen der Kinder hört, ich schreibe mit ihnen ja auch jeden Tag. Oder wir telefonieren auch manchmal, ich sehe sie an den Haustüren. Aber es ist schon etwas anderes, wenn man das Leben mit ihnen verbringt. Wir sehen uns ja nicht als eine Betreuungseinrichtung, sondern wir sehen uns als eine große Familie. Wir teilen die Sorgen, wir teilen die Freuden miteinander, auch wenn es schulische Probleme gibt. Und manchmal gehen wir auch als zu den Lehrern oder sind sozusagen Seelsorger, Freund, Papa, Mama, Bruder, Schwester. Das ist so jetzt so schwierig. Und wenn man dann die Kinder nur hören kann und man merkt ja in ihrer Stimme auch die Sehnsucht, sie möchten zurück in ihr vertrautes Umfeld, dann ist das natürlich im Moment so, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wann wir wieder aufmachen, weil die Regierung ja auch noch gar keine klaren Entscheidungen treffen konnte. Und wir sind gespannt, wie das alles weitergeht.
Sie kennen die Kinder ja auch schon sehr lange. Sie sind seit über 25 Jahren in Berlin aktiv, im Stadtteil Marzahn-Hellersdorf. Das ist ein Viertel, in dem viel Armut herrscht. Jetzt sind diese Kinder den ganzen Tag zu Hause in ihren Familien, seit es Corona gibt. Es gibt keine Zuflucht mehr, es gibt keine Hilfsorganisationen, keine Lehrer, keine Fußballtrainer oder Mitarbeiter von Jugendämtern, die die Kinder regelmäßig sehen können. Was ist dabei Ihre größte Angst?
Ja, meine große Angst ist, dass es ganz schnell in Familien eskalieren könnte, dass den Eltern die Ideen ausgehen, was mit ihren Kindern passiert, dass ja Menschen Opfer werden von sexuellem Missbrauch, dass die Kinder von häuslicher Gewalt leider betroffen sind, dass es zur Eskalation im Kinderzimmer führt, weil Kinder nicht mehr so miteinander klarkommen, weil niemand mehr irgendwo Dampf ablassen kann. Die Kinder vermissen ihre Freunde und müssen mit ihren Emotionen irgendwo hin. Alleinerziehende Mütter, die ja nicht nur ein Problem haben, sondern häufig viele Probleme haben, die müssen auch mit ihren Problemen irgendwo hin. Und da kann es sehr schnell dazu kommen, dass man eben ausrastet.
Das heißt, Sie haben auch Angst vor häuslicher Gewalt innerhalb der Familien?
Wenn ich morgens aufwache, das Erste, was ich mache, ich nehme mein Handy und gucke mal schnell im Internet, was es an Schlagzeilen gibt, weil ich eigentlich die Angst habe, dass irgendwo in unserem Land irgendwo es in der Familie eskaliert. Und meine Angst ist tatsächlich davor, dass es natürlich den Schwächsten in der Gesellschaft trifft, das Kind, das ich letztendlich nicht wehren kann.
Haben Sie denn bei Ihren Besuchen, die Sie jetzt in letzter Zeit vorgenommen haben, denn den Eindruck, dass genau das passiert? Sind Ihre Befürchtungen, haben die sich bestätigt?
Eigentlich ist das, was ich gesehen habe, sehr außergewöhnlich. Ich merke nämlich, dass gerade bei unseren Familien, die eigentlich prädestiniert dazu sind, dass sie eskalieren, dass dort die Not eher zusammenschweißt, dass die Eltern aus dem Fenster gucken und sagen, Mensch, es geht ja ganz vielen Menschen so. Und dadurch als Familie immer mehr zusammenwachsen. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir mit unserer virtuellen Arche jeden Tag irgendwelche Challenges machen, irgendwelche Herausforderungen, wo Eltern mit den Kindern etwas gemeinsam tun sollen, dafür Punkte sammeln, dass wir zum Beispiel auch Backutensilien nach Hause bringen, damit die Eltern mit den Kindern backen. Oder jetzt versuchen wir, dass sie am Wochenende von uns alle Popcorn, Mais bekommen und damit die Kindern Popcorn machen. Das sollen sie filmen und uns schicken. Wir versuchen also, sie ganz viel zu beschäftigen. Und dadurch auf einmal entsteht auch Familie, was vorher noch gar nicht so möglich war. Und deswegen merken wir eben, dass es bei unseren Familien gerade ein bisschen anders ist.
Ich höre aber auch so eine gewisse Überraschung aus Ihrer Stimme heraus, oder?
Natürlich, wenn Sie wissen, dass Kinder manchmal schon Gewalterfahrungen gemacht haben in der eigenen Familie und auf einmal sehen Sie Eltern, die sich Mühe geben, die auch bei den Mitarbeitern anrufen, wenn sie an ihre Grenzen kommen und sagen, du, ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter, mir steht das Wasser bis zum Hals, was soll ich jetzt so mit meinen Kindern machen, kannst du mir nicht ein paar Tipps geben? Dann ist das noch immer besser, als wenn der Hörer liegen bleibt und die Hand ausrutscht. Und da denke ich, da ist auch in den letzten Wochen ein Vertrauen gewachsen, was ich mir eigentlich gar nicht so vorgestellt habe.
Jetzt haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, in diese Familien einen Einblick zu haben, zumindest auch mit den Kindern Kontakt aufzunehmen über WhatsApp. Das heißt, Sie haben da auch irgendwo ein Ohr an der Stelle, Sie sind Ansprechpartner. Was passiert aber jetzt mit all den Kindern, die eben keine Hilfseinrichtung wie die Arche haben, die im Moment nach Ihnen gucken, die im Moment einfach niemand auf dem Schirm hat?
Ich bin schon ein bisschen wütend, weil auf einmal alle Familienbetreuer nur noch von zu Hause Telefondienst machen und keiner mehr an den Haustüren steht, um Stimmung abzufangen. Oder die Jugendämter in vielen Bezirken und Gebieten alles bis aufs Äußerste gekürzt haben und nur noch mit dem Krisentelefon zur Verfügung stehen. Und die Hilfsorganisationen auch zum Großteil reduziert haben. Das macht mich traurig, vielleicht auch ein bisschen wütend, weil ich denke, gerade die, die immer geschrien haben, wir helfen den Menschen, sind jetzt auf einmal nicht mehr da. Und die abgehängten Menschen, mit denen wir arbeiten, die schon immer das Gefühl hatten, es kümmert sich niemand um uns, sind jetzt noch mehr allein. Und das macht was mit den Menschen. Sie sehen ihren Stellenwert häufig nicht mehr. Und ich bin sehr froh, dass auf der anderen Seite zu uns das Vertrauen gewachsen ist. Und ich sehe die große Chance in dieser Krise, dass wenn wir denn da raus sind, dass wir einen noch viel intensiveren Elternkontakt haben, als wir ihn jemals hatten.
Das heißt, was fordern Sie? Was müsste sich gerade in dieser Zeit jetzt rund um Corona ändern, damit auch diese Kinder beachtet werden?
Also wenn ich mal so gucke, welche Organisationen alle schreien und Angst haben vor häuslicher Gewalt oder sexuellen Übergriffen, da frage ich mich, warum seid ihr denn nicht da? Warum klingelt ihr nicht? Warum seid ihr und wartet nur, dass die Nachbarn ihre Nachbarn sozusagen dann, wenn es schon zu spät ist, anschwärzen? Anschwärzen wäre jetzt das falsche Wort, aber zumindest dann eine Anzeige machen. Sondern wie können wir dann in so einer Situation präventiv, vorbeugend, schützend da sein? Und ich glaube, dass man einfach gerade bei den Familien, die jetzt schon beim Jugendamt bekannt sind, wo Familienbetreuer da sind, da kann man doch wenigstens mal vorbeigehen, auf 2 Meter Abstand kurz klingeln und sagen, ist alles in Ordnung, braucht ihr Hilfe, denkt dran, ihr könnt mich erreichen. Ist immer noch was anderes, als wenn ich das Telefon benutze.
Sie hören HR Info, das Interview mit Bernd Siegelko. Er hat vor 25 Jahren das christliche Kinder- und Jugendwerk Die Arche gegründet. Dort gibt es kostenloses Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Spielenachmittage für Kinder, die in Armut aufwachsen. Herr Siegelko, in unserer Interviewbox ist noch eine weitere Überraschung für Sie versteckt.
Ich würde Sie hoffentlich nicht so emotional wie eben.
Nein, diesmal nicht. Ich verspreche es Ihnen. Obwohl, ich weiß nicht, was es Ihnen auslöst. Wir finden es mal heraus. Ich mache die nochmal für Sie auf, wenn es Ihnen recht ist.
Sehr gerne.
Und darin verbirgt sich ein Glas. Darin ist etwas Essbares. Ich versuche das mal eben aufzumachen. So. Und ich versuche mal, ob ich Ihnen das Geräusch vormachen kann, ob sie das rausfinden, was das Essbare ist, was dahinter steckt.
Jetzt haben Sie was abgebissen.
Mhm.
So hört sich zumindest
genau,
an.
Genau, ich habe was abgebissen.
Klingt wie ein Würstchen.
Genau so ist es. Ich habe Ihnen Wiener Würstchen eingelegt. Warum, denken Sie, habe ich Ihnen Würstchen in unsere HR-Interview-Box gelegt?
Ich gehe mal davon aus, dass Sie meine Biografie gelesen haben und dass für mich als Kind, bin ich ja selbst in Armut aufgewachsen, unter anderem bei meiner krebskranken Großmutter. Und das Highlight war immer, wenn sie Geld hatte, also am Anfang des Monats, dann war das Festessen für mich, wenn wir Würstchen gekauft haben. Und deswegen erinnern mich Würstchen sozusagen an meine Kindheit und sind für mich eigentlich das Highlight in meinem Leben.
Sie sind gemeinsam mit Ihrem älteren Bruder bei Ihrem Vater groß geworden, der immerzu am Arbeiten war, um auch einen großen Schuldenberg abzubauen. Und trotzdem war am Ende des Monats nie genug Geld da. Was löste diese finanzielle Not in dem kleinen jungen Bernd Siegelkow aus?
Also neben dem Geld, das nicht vorhanden war, war mein Vater ja auch eigentlich nie da, weil er auf Arbeit war und weil er eigentlich auch gar kein Interesse an seinen Kindern hatte. Dieses Gefühl, arm aufzuwachsen, das habe ich eher so empfunden. Alle meine Klassenkameraden waren nicht arm, denen ging es ganz gut. Bei uns war der Gerichtsvollzieher oft zu Hause und man war immer konfrontiert mit den Briefen, die gekommen sind, den Inkasso. Der Gerichtsvollzieher, der bei uns öfter mal vor der Tür stand, das war schon ein sehr komisches Gefühl. Man hat sich immer irgendwie so als Außenseiter gefühlt. Auch die Klamotten, die ich von meinem Bruder tragen musste, die ja nicht die tollsten Sachen waren und andere das gemerkt haben, man war dann sehr schnell auch an den Rand gedrückt. Also Mobbing war früher nicht so stark wie heute, aber es war schon, man hatte oft das Gefühl, also ich hatte oft das Gefühl, der Außenseiter zu sein, weil allen anderen ging es besser.
Es war ja nicht nur die Armut, die Ihre Kindheit geprägt hat, sondern auch die Erfahrung, von der Mutter verlassen zu werden. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern?
Ich weiß genau, als meine Mutter vor mir stand, mein Bruder war in der Schule, mein Vater war auf Arbeit und meine Mutter stand mit zwei Koffern im Flur vor mir und sagte, ich gehe jetzt und ich komme nicht wieder. Und sie verließ die Wohnung und sie ging. Und ich habe geweint, das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe geschrien und eigentlich hat mich niemand gehört, bis dann jemand nach Hause kam. Und ich mich so langsam beruhigt habe. Aber beruhigt habe ich mich eigentlich nie, weil ich fühlte mich ja nicht nur verlassen, weil von dem Moment an ging es bei uns in der Familie nur noch um Existenzkampf. Es gab nie eine Situation, wo meine Eltern, meine Oma oder mein Vater mich in den Arm genommen haben und gesagt haben, ich liebe dich. Und das hat ja dann von Stund an gefehlt.
Das heißt, das ist auch ein Gefühl, das Sie mit den Kindern teilen, die heute auch in die Arche kommen. Denn viele sind ja von einem Elternteil verlassen worden oder es gibt Eltern, die kümmern sich vielleicht gar nicht. Das können Sie dann dieses Gefühl nachvollziehen und beschreiben, das Kinder in solchen Momenten haben, wenn sie sich so einsam fühlen?
Vor vielen Jahren kam, als wir so beim Mittagessen saßen, kam ein Mädchen, das hat an dem Tag Geburtstag gehabt und ich hatte ein Geburtstagsgeschenk für sie vorbereitet. Das Mädchen kam, setzte sich zu unserem Tisch, alle Kinder haben für sie Happy Birthday gesungen und sie strahlte übers ganze Gesicht und ich gab ihr dann nach dem Mittagessen das Geschenk in die Hand und sie packte es dann aus und dann weinte sie und nahm mich in den Arm und sagte, ich bin jetzt 11 Jahre alt geworden und seit meinem 6. Lebensjahr vergessen meine Eltern, dass ich Geburtstag habe. Und in dem Moment saß ich neben mir und dachte, ich weiß ganz genau, wie du empfindest, wie das ist, wenn man nicht geliebt wird und wenn man nicht gesehen wird, wenn man nicht beachtet wird. Und wir haben oft solche Situationen. Als mein Vater vor 4 Jahren starb, den ich ja dann Jahrzehnte nicht mehr gesehen habe und er auch nie den Kontakt zu uns gesucht hat, hatte ich eigentlich gehofft, dass es mal so ein Lebenszeichen gibt, wo er sagt, ich liebe meine Kinder. Das hat er nie gezeigt. Und dann kam der Brief vom Notar, das ist jetzt ungefähr 4 Jahre her, und in diesem Brief stand, dass mein Vater nicht wollte, dass mein Bruder nicht erfahren, dass er gestorben ist oder dass er stirbt. Ich wusste in dem Moment, er hat uns nicht geliebt. Wir waren ihm immer egal gewesen. Und das war für mich nochmal so, Profia, nochmal so ein emotionaler Tiefpunkt. Und immer, wenn ich unsere Kinder gesehen habe, ich habe denen das dann auch erzählt in einer Veranstaltung. Und ich habe gemerkt an vielen Mimiken der Kinder und an den Emotionen, dass vielen es genauso ging, wie es mir ging. Und sie sind dann einige gekommen und habe ich in den Arm genommen und versucht zu trösten, weil sie wahrscheinlich auch gedacht haben, Mensch, mir geht's auch so. Und sie haben etwas zurückgegeben, was sie selber noch nie erfahren haben. Aber sie wussten in dem Moment auch, es ist etwas, was mir fehlt. Und das hat man gemerkt.
Sie sind irgendwann ausgebrochen aus ihrem Zuhause und ein Auslöser dafür war auch, dass sie die Heilsarmee für sich entdeckt haben. Sie wurden aktives Mitglied der Heilsarmee, haben eine Frau aus einer alten Heilsarmee-Familie geheiratet, eine Pastorenausbildung abgeschlossen, 6 Kinder bekommen. Man kann also sagen, sie haben die Kurve gekratzt, sie haben es geschafft. Und trotzdem hat sie das Thema Kinderarmut nie mehr losgelassen. Würden Sie sagen, das ist Ihre Mission im Leben?
Ob sich alles verändert hat, das möchte ich noch in Frage stellen. Aber natürlich die Mission in meinem Leben, oder ich möchte es mal nicht Mission meines Lebens nennen, sondern mein Leben, ist natürlich sehr geprägt davon, dass ich schon meine starke Berufung sehe, in Kinder zu investieren, ihnen zu zeigen, dass sie wertvoll und einzigartig sind, ihnen zu ersparen, dass sie so aufwachsen müssen wie ich, und ihnen zu zeigen, dass es eben Menschen gibt, die an sie glauben und dass es vielleicht auch einen unsichtbaren Gott gibt, an den sie nicht glauben müssen, aber der an sie glaubt. Und das verschiebt ein bisschen die Perspektiven, nämlich dass die Kinder merken, okay, ich bin nicht alleine, sondern es ist immer jemand für mich da.
HR Info, das Interview mit dem Pastor Bernd Siegelko, dem Gründer der Arche, der sich seit über 25 Jahren für Kinder in Armut einsetzt und dafür schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. Herr Siegelko, die Arche bietet ja normalerweise nicht nur Essen und Betreuung und Spiele an, sondern eben auch Hausaufgabenbetreuung. Wie können Sie denn trotz Corona-Beschränkungen weiterhin Schulaufgaben mit den Kindern erledigen?
Das ist sehr spannend. Unsere Kinder, die nicht gerne in die Schule gehen, sehnen sich gerade zurück nach Schule. Und sie sehnen sich danach, ganz ungewöhnlich. Und unsere Kinder wollen unbedingt mit ihren Lieblingsmitarbeitern Hausaufgaben machen. Die haben ja einiges bekommen aus der Schule und sie rufen jeden Tag so um 9 oder 10 Uhr an und fragen dann ihren Lieblingsmitarbeiter, kannst du mit mir Hausaufgaben machen? Und dann gibt es eine Uhrzeit, die vereinbart wird. Dann wird der Computer geöffnet, dann wird FaceTime geöffnet und die Kinder können den Mitarbeiter sehen und der Mitarbeiter das Kind. Und dann machen sie gemeinsam Hausaufgaben. Und das lieben die Kinder, diese halbe Stunde mit ihrem Lieblingsmitarbeiter zu verbringen.
Was ist denn mit den Kindern, die zu Hause keinen Laptop oder kein Smartphone oder keinen Internetzugang haben, wie erreichen Sie die denn?
Also wir haben in den letzten Wochen 150 Smartphones besorgt, um die Kinder damit auszustatten, die wir nicht erreichen können. Das ist uns ganz gut gelungen. Und in den meisten Brennpunktschulen, aus denen unsere Kinder kommen, haben sie nicht so komplizierte Zugänge zu den Hausaufgaben. Allerdings in den Oberschulen ist das schon was anderes. Da sind wir gerade dabei, Tablets zu besorgen und Laptops uns spenden zu lassen, damit wir mit den Jugendlichen auch ihre Hausaufgaben machen können, die sie jetzt derzeit gar nicht machen können.
Hat sich also Ihrer Meinung nach in der kurzen Zeit, in der durch Corona Homeschooling angesagt ist, die Bildungsschere nochmal vergrößert?
Also die Chancenungleichheit sieht man jetzt ganz deutlich. Ja. Man geht davon aus, dass Kinder zu Hause ihre Hausaufgaben machen können, indem alle zu Hause einen Computer haben, weil man einen Online-Zugang hat. Man geht nicht davon aus, dass man mit dem Smartphone bestimmte Dinge nicht machen kann. Und man hängt noch mehr Menschen ab, die aus der bildungsfernen Schicht kommen, die aus der sozialen Unterschicht kommen, wenn man so nennen darf. Und man zeigt eben deutlich, die Bildung eines Kindes ist nicht nur abhängig von dem Einkommen der Eltern, sondern von der Größe des Fördervereins, den es in einer Schule gibt. Und in den meisten Brennpunktschulen gibt es keinen Förderverein.
Das heißt, was muss jetzt geschehen, Ihrer Meinung nach? Müssen Kinder aus sozial benachteiligten Familien gesondert gefördert werden?
Warum gibt es Gymnasien, die Tablets an die Kinder verteilen, damit sie auch in die Digitalisierung kommen, indem sie gefördert werden mit allen Möglichkeiten? Und warum gibt es das in Schulen nicht, wo viele Kinder leben, die verhaltensauffällig und arm sind? Ich fordere, dass wir ein Schulsystem haben, das sich an den Kindern orientiert und nicht die Kinder an dem Schulsystem.
Das heißt, was könnte jetzt getan werden? Jedem Kind einen Laptop geben, gesonderte Videoschulstunden mit Förderlehrern? Was ist so Ihre Idee, damit das auch in Zukunft klappt?
Ich hoffe, dass diese Krise dazu geführt hat, dass Schulen und Bildungssystem endlich mal darüber nachdenken, wie kann man Kinder individueller und besser fördern. Ob das bedeutet, dass jedes Kind ein Tablet bekommt oder ein Laptop, das lasse ich mal außen davor. Aber eins ist ganz deutlich, dass manche Kinder brauchen mehr Förderung außerhalb der Familie und manche Kinder brauchen das weniger. Und man muss sich eben gerade auf die einstellen, die man bis jetzt immer abgehängt hat. Das heißt, wie kann es sein, dass in dem Land der Dichter und Denker Kinder, die außerschulische Nachhilfe brauchen, gar nicht das Geld dafür haben, um diese außerschulische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Da muss man sich überlegen, ob man Bildung tatsächlich kostenlos in unserem Land macht.
Haben Sie die Hoffnung, dass Sie gehört werden?
Ich schreie seit 25 Jahren ziemlich laut. Ich bin froh, dass manche Dinge auch umgesetzt werden, aber man braucht eben viel zu lange und man vergisst viel zu viele Generationen auf dieser Strecke.
Vielen Dank, Bernd Siegelko, Pastor und Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks Die Arche, der sich auch in Corona-Zeiten noch um die Kleinsten und Ärmsten der Gesellschaft kümmert. Das war HR Info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.